Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt. Hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions. Ein Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Eine kleine Pause liegt hinter uns aufgrund, ich war einfach krank, kann man wirklich so sagen. Und deshalb jetzt hier quasi jetzt in dreifache Ausgabe, denn wir blicken zurück auf das 24 Hours Qualifiers mit einer kleinen Rückanalyse und auch das, was neben der Strecke leider noch Tragisches passiert ist. Dann schauen wir auf die FIAWC, IMSA und European Le Mans Series. Die sind nämlich letzte Woche und am vergangenen Wochenende gefahren und das blicken wir auch in unserer kurzen Rückschau nochmal an. Donnerstag gehen wir dann in unsere Vorschau rein und da blicken wir dann auf das Wochenende der ADAC GT Masters, der DTM und der Porsche Carrera Cups dann dort an. Mein Name ist Lukas Schoms und willkommen zur neuen Folge. Wir gehen zu den 24 Hours of Qualifiers, nämlich die 24-Stunden-Qualifiers am Nürburgring, die ja vor fast schon zwei Wochen über die Bühne gegangen ist. Das waren am ersten Rennen das ganze Jahr zweigeteilt im neuen Format, am Samstag ja fast schon BMW-Festspiele, die wir auch schon wie bei NLS 3 gesehen haben. Die BMW-Truppe wohl sehr gut sortiert, die wir dir gesehen haben, aber auch natürlich in dem Rennen etwas schwierige Bedingungen teils zu sehen, dass mit auch dem Regen am Anfang und auch zum Ende des Rennens, das dann dazugekommen ist, da ja auch ein Unfall wir gesehen haben oder ich zumindest fast hautnah gesehen habe, der Unfall nämlich von Frederic Verwisch, dem Belgier, der in Wehrseifen nämlich heftig eingeschlagen ist und sein Audi malträtiert hat. Da gab es ja auch keinen Start am Teil 2, dann am Sonntag und so musste das Audi Sportteam Phoenix dort dann die Segel zumindest dann schon mal samstags nach dem Rennen 1 schon vorzeitig streichen, für das Auto. Samstags zumindest. Auto war ja ziemlich heftig beschädigt und auch das Chassis war nicht mehr ganz so intakt, wie man sich das vorgestellt hat. Wir gehen in den Endeffekt nicht direkt ins Rennen ein und steigen mehr rein in unsere Analyse des Teams und das Ganze wieder von uns analysiert mit dem Tool von Timing 71 und blicken dabei nur auf die Rennen. Das Qualifying war ja schon für Samstag am Freitag, das Top 30 Qualifying und dort war ja auch die BMW-Truppe ja auch mit einem neuen Streckenrekord das Ganze ja eingefahren von Augusto Farfus, ja wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und so konnte man sich da auch die ersten Positionen dann auch sichern. Also ich kann mich jetzt in jüngster Vergangenheit, zumindest aus Sicht von BMW, nicht an solch eine auch relativ gute Dominanz auch erinnern, die man ja auch schon vor dem 24-Stunden-Rennen haben vorlegen können und da auch wirklich so gut sortiert ist, das muss man da wirklich sagen, machen die Münchner zumindest augenscheinlich sehr gut. Klar, 24-Stunden-Rennen ist ja immer eine andere Sache. Das muss man natürlich da auch nochmal zugute halten. Genau, wir gehen jetzt in die Analyse rein und sehen alleine das Rennen am Anfang, wo es noch ein bisschen nass war, mit Gelbphasen und mit Code 60 zu sehen. Wir hatten insgesamt 5 Code 60 Phasen mit rund 51 Minuten Dauer und dort, die dann das Rennen eingebremst haben. Slow Zones hatten wir, oder 120 Begrenzung hatten wir nur 10 in Anführungszeichen, mit 9 Minuten Dauer über die Renndistanz, und Yellow Flag Zones waren es dann 32 Minuten, also wo einfach gelb dort geschwenkt worden ist. In die Strategy Overview rein war interessant zu sehen, dass am Anfang nicht die üblichen 7 Runden gefahren wurden, die wir auch teilweise immer sehen, nämlich wie auch in LLS 3, nämlich die 6 Runden, also die Runde vorher gefahren wird. Klar, die Renndistanz ein bisschen anders, die wir natürlich auch sehen mit den 3 anstatt 4 Stunden, aber natürlich der Stint hinten raus ist dann einfach anders, aber zumindest ja, da fällt einem einfach im Endeffekt einer weg. Und ja, deshalb ist ja dieser 6-Runden-Stint gar nicht mal so unabwegig. Gehen wir in den ersten Stint rein und analysieren mal das BMW Junior-Team, die ja gewonnen haben, Nils Verhagen, Max Hesse und Daniel Harper. Die haben im ersten Stint mit 8:25.981 geglänzt, währenddessen mit einer 8:25.963 man ja auf einem Niveau unterwegs war mit Philipp Eng, also Nils Verhagen gegen Philipp Eng im ersten Stint. Das war wirklich auf Augenhöhe. Dann etwas zurück, das ganze 3 Sekunden im Durchschnitt. Der Qualifying Champion, kann man immer so sagen, aus dem Lager von Mercedes, nämlich Maro Engel. 8:28.294. Dabei rechnen wir auch die Yellow Flag Zones weg und kommen dadurch immer auf eine Durchschnittszeit und gehen auf 8:28.294 hinaus. Dabei auch das Schwesterauto nicht vergessen von Rover Racing, zwar mit einer etwas anderen Strategie unterwegs gewesen, Nicky Katzberg und Sheldon van der Linde, aber 8:28.7, also quasi auf einem Niveau unterwegs gewesen, etwas schlechter, eine halbe Sekunde schlechter unterwegs gewesen als Maro Engel, also das Viererauto von Gatspeed, aber man war zumindest mal deutlich langsamer als die Markenkollegen aus dem Hause BMW. Dann der beste Audi kam ja auf 5 ins Ziel, nämlich das Scherer Sportteam Phoenix, und da mit Kimberly Schramm, Markus Winkler und Kuba Germaciak im ersten Stint 8:30.685 nur unterwegs gewesen. Schauen wir auf den zweiten Stint in den Top 5 noch zu sehen. Wäre noch gut zu wissen, wie der Porsche abgeschnitten hat. Tuxport WRC am Anfang mit Matty Campbell unterwegs 8:28.7553. Dort die Zeiten dann im zweiten Stint besser geworden, auch natürlich vorne 8:18.7. Dort hat man sich dann eine kleine Schere aufgebaut und da hat man den Abstand gesehen, den man sich ja beim Junior-Team aufgebaut hat über das Rennen. Dort 2 Sekunden im Durchschnitt schneller gewesen als Nick Yellowly im Auto mit der 99. Auf einem besseren Niveau unterwegs war dagegen im Vergleich zu Nick Yellowly Dani Roncadella, der war rund 1,2 Sekunden im Rundendurchschnitt besser. In der schnellsten Zeit dahingegen nicht, mit 8:15.7 zu 8:13.8 zu Nick Yellowly in der 99 war, konnte der Spanier zumindest dann nicht auf Augenhöhe bleiben. Die 98 von BMW, das schlechtere oder das schwächste Glied aus der Topgruppe der BMWs, konnte auch in den besten und in den Durchschnittsrunden zumindest mit der Spitze gar nicht mithalten. Nicky Katzberg dort unterwegs gewesen mit einer Durchschnittszeit von 8:21.3 in seinem Stint unterwegs gewesen. Also von dem her ist die Duration der Average Lap Times ja doch dann interessant. Die der Speed von dahinter gesehen, von Scherer Sportteam Phoenix und auch vom Turksport WRT-Team, Markus Winkelhock und Matthew Jaminet ungefähr gleich unterwegs, 8:22.4 bei Markus Winkelhock und 8:22.9 bei Matthew Jaminet. Also von daher die Durchschnittszeiten tatsächlich in den Top 3 nochmal deutlich anders konsolidieren als zum Beispiel dann alles, was dahinter kommt mit Platz 4, 5 und 6. Und dahinter, die Zeiten werden dann immer was schlechter, außer hier Scherer Sport Team Phoenix mit der Nummer 5 mit Patrick Kolb unterwegs gewesen mit 8:26.7, nochmal 4 Sekunden langsamer als Matthew Jaminet und Markus Winkelhock und aber dahinter Maximilian Götz mit 8:20.5 im Average, dann doch eher in Richtung Spitze mit Nicchiello Lee und Dani Roncadella unterwegs gewesen. Dann gehen wir auf den dritten Stint und der war ja viel natürlich mit dem Regen behaftet, deshalb ja schwierig zu analysieren mit einer 8:52.1, 8:53 Zeit von Augusto Farfus, also Hesse mit 8:52.1, auf Augusto Farfus mit einer 53.0 im Durchschnitt und Jules Gonor an 8:53.5, also kann man wirklich sagen, Jules Gonor auch ungefähr gleich auf bei schwierigen Bedingungen wie mit der zweiten Platzierung mit Augusto Farfus. Cooper Germagia konnte dabei die beste Durchschnittszeit fahren, 8:51.1, aber die beste Durchschnittszeit passierte tatsächlich Julian Antlauer mit einer 49.9 und der war da ziemlich gut in der Topspitze dann nochmal unterwegs. Auch 49.4 von Fabian Schiller in regnerischen oder zumindest in nassen Bedingungen. Aber es ist natürlich auch immer schwierig zu analysieren, gerade wenn auch hinten raus viel Gelbphasen passieren. Deshalb muss man das natürlich auch immer so ein bisschen beachten. Rennen 2 in der Analyse ja auch anders betaktet von dem, was taktisch so möglich war. Da auch interessant gewesen, denn man war ja im Qualifying nicht am Start gewesen. Da gab es ja technischerseits Probleme am Fahrzeug mit der 3 und deshalb musste man von hinten sich aufräumen. Trotz des schwierigen Starts von hinten, bessere Durchschnittszeit und man hat sich ja richtig durchs Feld gepflügt. Fadiman Schiller unter anderem, 8:33.8, also es geht richtig was. Natürlich, wenn man vorne ist oder wenn man zum Beispiel hinten ist und sich durch den ersten Flug mal durchgekämpft hat, gerade durch die schwächeren GT3-Autos in Anführungszeichen, dann geht das dann doch relativ gut mit Clean Air. Aber das soll keine Entschuldigung sein. Ich meine, 8:33.8 ist eine wirklich starke Messlatte, die man dort an den Start gebracht hat. Beste Zeit auch 8:19.6 kommt zwar nicht auf die beste Zeit im ersten Sinn von Neil Verhagen an, aber die war auch wirklich top, muss man wirklich sagen. Da ja die Durchschnittszeit ja 8:36.541, im Vergleich natürlich das drittplatzierte Auto, was dann über die Ziellinie gegangen ist, 8:42.284 von Kolb unterwegs gewesen. Ja, aber schon viel Abstand in dem Sinne. Dann müssen wir natürlich die Rowe-Jungs an den Start bringen, wie zum Beispiel Marco Wittmann, die ja mit Problemen behaftet waren und deshalb nicht über die volle Distanz das Rennen beenden konnten. 8:41.1 dort im ersten Stint unterwegs gewesen, 8:36.8 dann Philipp Eng in der 98 belegt. Die Audis grundsätzlich mit 40.3 im ersten Stint konnten sich dann auch etwas verbessern. Hase mit 8:41.2 und die 8:29.0 dann auch nochmal von Hase am Ende. Die Durchschnittszeit von Chris Mies, am Ende mit einer 8:09 belegt gewesen, die ich aber für schwierig behalte. Da waren die Code 60 anders belegt. Klar, der letzte Stint aufgrund, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aufgrund der langen Code 60 Phase dort im Bereich Pflanz geraten und die natürlich dieses Rennen überschattet hat. Deshalb, der letzte Stint kann man eigentlich kaum möglich analysieren. 8:32:09, also 32:0, die Zeit also im Vergleich zu dem vorherigen Tag etwas langsamer. Aber eine starke Aufholjagd, muss man wirklich sagen. Auch über die Strategie her, die 5 Runden zu fahren, anstatt die 6 und einfach durch die kürzere Boxenstopp-Zeit sich quasi auch die Gegner, die man eigentlich sowieso überholen muss, sich da auch vom Hals zu halten. Das ist wirklich starke Strategie auch von Mercedes in Form von dem Gatsby-Team, da auch einfach sich ja über den einen Runden nochmal kürzeren Stint, sich da nochmal nach vorne zu schlagen. Deshalb wirklich eine starke Sache, sich da nochmal nach vorne zu bringen und auch den Sieg einzufahren. Klar hat man davon auch profitiert, dass die BMW Junior Mannschaft da mit der Strafe belegt worden sind, aber natürlich da in dem Sinne gehört das eben dazu, wenn Strafen einen nach hinten werfen, egal ob es für oder gegen einen ist, kann man sich da nicht rausreden. Also der Sieg in dem Sinne auch vollkommen gerechtfertigt in diesem Sinne. Und deshalb sind wir auch gespannt, was das 24-Stunden-Rennen bringen wird. Auch das Ganze hier wieder mit unserem täglichen Format, mit Gästen, die direkt von der Strecke aus berichten werden. Und da dürft ihr gespannt sein. Nächste Woche geht's ja schon los. Und das Ganze nämlich am 24.05. dann jeden Tag in deiner Podcast-App und auf mein Sportpodcast zu hören, nämlich das 24-Stunden-Daily dann mit allem, was ihr wissen müsst zum 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring. Dann kommen wir vom Sportlichen zum nicht so erfreulichen, nämlich der Tod eines Streckenbostens beim Qualifikationsrennen oder beim 24 Qualifier. Sehr, sehr tragisch. Es wurde erst bekannt von Christopher Mies, nämlich er hat auf Instagram darüber berichtet, dass er einen Streckenposten oder einen Marshall gesehen hat, der Streckensicherung, der auf dem Boden liege und dem es wohl nicht so gut gehen sollte oder ihm nicht so gut geht und er da in dem Sinne viel Kraft sende und hoffe natürlich, dass es für ihn da ganz gut ausgehen sollte. Aber leider muss man sagen, ist das nicht so ausgegangen. Später kam dann von dem 24-Stunden-, also oder von dem ADAC, vom Veranstalter dann die Bestätigung, dass tatsächlich der Streckenmarschall kollabiert ist und dabei dann auch leider sein Leben lassen musste. Und das mit gerade einmal 52 ist wirklich sehr, sehr traurig und da gehen alle Beileidsbekundungen wirklich in diesen schweren Zeiten natürlich dorthin. Der Marshall oder das Motorsport Marshall Team e.V., das hat auf ihrer Facebook-Seite und auch auf ihrem Instagram-Kanal dort um Unterstützung gebeten und einen Spendenkanal aufgemacht mit Better Place. Da sind sehr, sehr viele Spenden zusammengekommen und dort gibt es dann für die Familie dann eben Unterstützung. Ziel waren tatsächlich nur in Anführungszeichen 169 Euro zusammengekommen. Und da muss man wirklich sagen, da ist die Motorsport-Szene sehr, sehr stark. Auch der Mitbegründer und Eigner von Apex, dem Ringtaxi-Unternehmen, kann man sagen, Micha Schradudin, hat eine große Spendenaktion gemacht. Er hat ja für seinen Nürburgring-Projekt, für sein Filmprojekt, fürs 24-Stunden-Rennen von Nürburgring Spenden gesammelt und Teil dieser Spenden, die er nicht benötigt, die quasi zu viel gespendet worden sind, nutzt er jetzt und hat er halt eben gespendet. Das sind, glaube ich, über 1600 Euro gewesen und jetzt muss man wirklich einfach sagen, muss man wirklich sehr, sehr stark sagen, 8.120 Euro sind zusammengekommen und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll und muss man einfach sagen, dass der Zusammenhalt in Motorsport wirklich einfach nur echt unglaublich ist und ja, klar, mit Geld ist nichts zu ersetzen, aber ich glaube, allein dieses Zeichen zu setzen ist sehr, sehr wichtig, gerade für die Familie und sowas ist wirklich ja, traurig und deshalb kann man da zumindest etwas was Stroh spenden. Die Spendenaktion ist immer noch online, die findet ihr unten in unserer Shownotes-Begleitung und in der Folgenbegleitung dann verlinkt und dort könnt ihr den einen oder anderen Euro, natürlich keine Verpflichtung, genauso wie unsere Spendenaktion weiterhin noch für die Ukraine da einen Euro da lassen, wenn ihr wollt, keine Verpflichtung hier, ich zwinge hier zu keinem was und deshalb, aber trotzdem wäre es natürlich super, super schön, wenn ihr das machen würdet. Klar, durch Geld, wie gesagt, ist nicht zu ersetzen, aber alleine diese Geste zählt, muss man wirklich sagen. Zur Transparenzkunden erstmal kurz meine eigene Meinung dazu, wenn man, und das habe ich im ersten Moment halt so auch auf Twitter geschrieben und das will ich hier nochmal auch ergänzen. Aus meiner Sicht natürlich, wenn so ein medizinischer Notfall vorliegt, hätte man zumindest aus meiner Sicht mal sagen müssen, dass man das Rennen mal auch mal pausieren lassen muss, nämlich das Ganze mit einer roten Flagge beenden lassen sollte und das aber einfach beruhen sollte, weil man sagt ja immer, ohne Streckenposten läuft nichts, ohne euch würde keine Rennen stattfinden, aber jetzt dann quasi darüber so, das Ganze einfach quasi über den Äther laufen zu lassen und einfach weiter zu machen, als wäre nichts gewesen, ist einfach dann in dem Sinne, ja, schade und wirklich, nicht respektvoll. Klar, wir kennen, oder ich zumindest kenne aktuell nicht die Umstände, wie die Entscheidung dazu gekommen ist. Es heißt, und so auch berichten viele, die auch vor Ort waren, die mir es zugekommen gekommen sind, danke dafür, dass medizinische Notversorgung auch direkt da war. Das hat man auch teilweise tatsächlich im Nachhinein nochmal in den Onboards gesehen, zufälligerweise. Ich habe mir das Rennen nochmals angeschaut und da hat man tatsächlich diese Bilder gesehen. Tatsächlich an der Rennstrecke vor Ort hat man davon auch im Kommentar nichts wahrgenommen. Ich meine, mit sowas rechnet ja auch wirklich keiner. Deshalb aus meiner Sicht die Entscheidung rote Flagge bei solchen medizinischen Notfällen, passiert ja auch bei schweren Unfällen, dass Rennen abgebrochen werden, wenn sich da jemand wirklich ernsthaft verletzt hat oder es dann zu Sicherheitsbedenken kommt. Und deshalb, ja, finde ich es einfach schade, dass es dazu nicht gekommen ist oder vielleicht stellt man sich ja auch nochmal die Frage oder dass man das im ADAC oder zumindest die Rennleitung rund um Walter Hornung da nicht anders entschieden hat. Wie gesagt, wir kennen nicht die Umstände, wir kennen nicht, wie die Lage war zu diesem Zeitpunkt, deshalb ja schwierig zu sagen, wie da die Begleitumstände waren. Ich hätte es mir jetzt gewünscht, aber ich glaube, auf einem Finger extrem so zu zeigen, dass mit hätte, muss, wenn, ich hätte es mir einfach gewünscht, einfach aus Respekt und deshalb nochmal, um dieses Thema dann nochmal zu sensibilisieren. Das war's quasi mit dem 24-Stunden-Qualifiers. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann blicken wir in einem Short-Rückblick quasi auf die großen drei Langstreckenserien zurück, nämlich die FIA-WEC mit Chaosrennen Spa, mit der IMSA mit Ohio und dann das Rennen der European Le Mans Series aus Imola. Ganz kurzes Päuschen hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zurück aus der Pause hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de und wir schauen auf die FIA-WEC und auf das chaotische Rennen von Spa-Francorchamps. Die Pole ja eingefahren von Glicken aus. Das war die erste Pole für die US-Amerikaner das Olivier Pla gemacht und das Ganze, ja, 2 Zehntel vor dem Sebring-Sieger, nämlich André Negrau, Nicolas Lapierre und Maxime Vaxivier von Alpine. Toyota im Qualifying wieder schwierig unterwegs gewesen. Mike Conway, Komori Kobayashi, Rosemary Lopez 3 und Buemi, Hartley und Hirakawa nur auf Platz 4. François Perraudin, Niklas Nielsen und Alex Rovera machen da weiter, wo man in Sebring zumindest auch im Qualifying aufgehört hat, nämlich mit der Pole für die Afrikanische-Mannschaft und das in der LMP2-Meisterschaft. Zwar ganz knapp vor WRT mit Jean Gallet, Robin Freins mit René Rast da auch noch auf dem Auto zu sehen, aber das hat eben gereicht. In der GT Wertung war es tatsächlich Gianmario Moni und Richard Leeds, die Michael Christensen und Kevin Estre von der besten Position gebracht haben in der LMGT Pro, gefolgt von der Corvette mit Milner und Tandy und Pierre Guidi, Gallardo, Molina und Foco führten dann tatsächlich nur die letzten Plätze in der Pro-Meisterschaft dann im Qualifying an. Auch Portal Alana, David Pittard und Niki Thiem machten sehr stark weiter. Das zusammen mit Ben Keating, mit Chavez und Marco Sörensen mit Tio Sport. Das war eine Doppelpole für Aston Martin in der LMGT AM-Meisterschaft. Viel Chaos war es ja, Regen, der das Rennen bestimmt hatte und dann auch später der Ausfall, nämlich des Toyotas mit der Nummer 8, mit Buemi, Hartley und Hirakawa, einer der Safety-Car-Phasen, beziehungsweise einer der Rotunterbrechungen mit Regen. Das sorgte dann dafür, dass die Toyota mit der Nummer 8 nicht mehr weiterfahren konnte und dann auch vorzeitig das Rennen beenden musste. 29 Runden waren nur tatsächlich zu Buche für das Team aus Köln, beheimatet tatsächlich. Viele Ausfälle, da gab es trotz dieses verrückten Regenrenns eigentlich nicht. Nur insgesamt 5 über die 6-Stunden Distanz. Das AC Bratislava-Team, ja, was für die erste rote Flagge sorgte, das rund eine Stunde nach Rennbeginn. Inter Europol auch ausgeschieden. Das Jota-Auto rund um Jones, Albadine und Rasmussen. Und das Auto von Brandon Ivey, Olly Milroy und Ben Burnicote, also das Inception-Auto von Project One, tatsächlich nicht dabei und nicht durchs Ziel gekommen. Ja, viel Chaos sorgte aber tatsächlich für den ersten Toyota-Sieg der Saison, das relativ deutlich, 27 Sekunden vor André Negrau, Nicolas Lapierre und Maxime Vaxivier für Conway, Kobayashi und Lopez. Tatsächlich nicht auf Platz 3, nämlich das Glickenhaus-Auto, wo man denkt, ja, das sollte doch eigentlich funktionieren mittlerweile nach dem Qualifying, aber nein. Jean Gallet, Robin Freins und René Rast setzten sich tatsächlich auf die dritte Position für die WRT-Mannschaft. Auch das Free-Team tatsächlich auf Platz 2 in der LMP2-Meisterschaft und Jota mit Gonzalez, Da Costa und Stevens Platz 3. Für die Mannschaft, auch das Team Penske, stark unterwegs gewesen mit Cameron, Collard und Nase auf Platz 4 und United Autosport nur auf Platz 5 und 6 mit Lynn, Jarvis und Pearson und Pla, Dumas und Derani folgten dann auf die nächsten Positionen. Ja, in der GTE-Meisterschaft war es tatsächlich der erste Ferrari-Sieg nach diesem, ja, wirklich schlechten Ergebnis von Sebring. Konnte man sich jetzt rehabilitieren. Das Wetter kam denen auch wirklich entgegen. Für Pierre Guidi und Calado der erste Sieg dann in dieser Saison vor Kevin Estre und Michael Christensen, die ja ihr eigenes Team auch geschadet haben in der ersten Kurve. Ja, sich verschätzt der Kevin Estre und mal eben das Auto mit der 91 getroffen und das sorgte dann für Reifenschäden an Schaden an der 92. Damit nur in Anführungszeichen der zweite Platz, natürlich die Gelbunterbrechung kam oder auch die Rotunterbrechung kam dir natürlich auch entgegen, aber für den Sieg hat es nicht ganz gereicht. Das zweite Auto von AF Corse dann auf der dritten Position mit Molina und Fuoco, der und die, oder die Corvette tatsächlich konnte sich nicht unbedingt in diesem Rennen behaupten. Platz 18 insgesamt in der Wertung dann nur zu sehen, Tommy Milner und Nick Tandy. Dann gehen wir noch in die GTE-Almmeisterschaft. Da war es tatsächlich das Auto von Christian Ried, Prio und Harry Tinknell, die sich in der GTE AM tatsächlich behaupten konnten. Dann schauen wir noch auf die Meisterschaft und das Ganze nämlich für alle Klassen. Das Ganze fangen wir an natürlich immer mit der Hypercar-Meisterschaft, Fahrermeisterschaft. Da bleibt weiterhin die Alpine-Mannschaft vorne, 57 Punkte mit Negrau, Vaxivier und Lapierre vor. Achtung, Pla, Dumas. Und dann dahinter erst Hartley, Hirakawa. Und das Ganze schon ziemlich entscheidend für die Mannschaft mit Toyota. Denn ja, 30 Punkte, jetzt kann man sagen, und es ist auch wirklich so, es ist einholbar. Aber 30 Punkte sind schon mal was für die Toyota-Mannschaft. Vor allen Dingen Hirakawa, Hartley, Buemi ja auch ausgefallen. Jetzt quasi auch nur die Punkte von Sebring und Lopez, Kobayashi und Conway mit den ersten Punkten erst zu sehen, gesehen. Und in dem Sinne, ja, nicht einfach für die Toyota-Mannschaft. Also es geht ein besserer Start. Dass sie in Le Mans wieder stark sein werden, das wissen wir. Aber alles ist offen. Genauso auch wie in der LMP2-Meisterschaft, René Rast, Robin Freins und Sean Gallet mit insgesamt 6 Punkten vor Joshua Pearson, Oliver Jarvis und Ferdinand Habsburg, nämlich die Sieger von Sebring. Ferdinand Habsburg, Nominator und Rui André machen dann Platz 3 für sich aus. Und Platz 4 geht alleine dann auf Pauli Resta und Antonio Felix da Costa, Roberto Gonzalez und William Stevens gehen dann auf die 5. Position. Schauen wir auf die GTE-Meisterschaft. Dort ja für die Fahrer mit vorne, Kevin Estre weiterhin nach Sebring mit Michael Christensen, das Ganze 57 Punkte insgesamt, das sind für sie dann 14 Punkte vor Alessandro Perguidi und James Calado, dahinter dann Nick Tandy und Tommy Milner mit den insgesamt 39 Punkten, Jamir Rebruni und Richard Lietz dann auf Platz 4, Antonio Foucault und Miguel Molina auf Platz 5 zu sehen. In dieser Meisterschaft der LMGTE Pro oder die Weltmeisterschaft insgesamt da verteilt und die GTAM führt weiterhin, nämlich David Pittard, Niki Team, Paul Lennart, die Sieger aus Sebring vor Ben Keating, Marco Sørensen und dann dahinter Christian Reed, Sebastian Perriot und Harry Tinknell. Da auch alles noch ziemlich knapp beieinander. Die ersten drei trennen nur 10 Punkte. Und das ziemlich knapp, muss man wirklich sagen, dort in der Meisterschaft. Und da wirklich schön zu sehen, dass es so knapp ist in der FIA WEC. Von daher freuen wir uns da auf Le Mans und blicken natürlich auf Le Mans, wenn es soweit ist, dann auch ausführlich drauf. Schauen wir auf die IMSA WorldTech Sports Car Championship. Die waren ja in Mid Ohio unterwegs und das Ganze ja am vergangenen Sonntag. Und dort war man in der 2 Stunden 40 Format wieder unterwegs, wie man es gewohnt ist. Und das war, wie man es von Mid Ohio kennt, ein Acura-dominantes Rennen, was wir gesehen haben. Ricky Taylor und Felipe Albuquerque, die das Rennen nach 2 Stunden 40 für sich entscheiden konnten. Da sah es anfangs nicht so danach aus. Denn Renger van der Sande und Sebastian Bourdais sind ziemlich stark unterwegs gewesen. Doch, eine Restart-Phase, die tatsächlich für sie nicht so gut ausgegangen ist, in Anführungszeichen, war dann Ricky Taylor stark unterwegs gegen Sebastian Bourdais und die kamen dann mit dem Clash miteinander und Sebastian Bourdais muss dann den kürzeren ziehen mit dem Fehler dann ausgangs der sechsten, siebten Kurve dürfte es gewesen sein und dort dann ja fast auch noch das Auto von Meyer Shank Racing mit Olivier Jarvis und Tom Blomqvist ausgenommen und so dann ein gutes Ergebnis tatsächlich für Sebastian Bourdais und Renger van der Sande dann tatsächlich gegessen und da auch dann mit vereitelt, Entschuldigung, zu dem Zeitpunkt saß nicht mehr Sebastian Bourdais drauf, wo dieser Fehler war, das ist mir gerade nochmal in den Sinn gekommen, nämlich Renger van der Sande, aber Sebastian Bourdais wieder im ersten Stint super unterwegs gewesen, wie wir es dann auch quasi von Long Beach gekannt haben, und hätte tatsächlich dieses Acura, diese Acura-Dominanz, die wir von Laguna Seca kennen und jetzt auch von Mid Ohio jetzt über die letzten Jahre kennen, tatsächlich vereiteln können, aber so war es nicht tatsächlich für Cadillac. Wheel Engineering mit Pepo Derani und Tristan Nunez, tatsächlich das beste Cadillac-Team, denkt man auch nicht so. Cadillac Racing, also mit Chip Ganassi, nur in Anführungszeichen auf 4 und 5, stellt man quasi nicht das beste Cadillac-Team. Tristan Vautier und Richard Westbrook tun sich noch weiterhin schwer, irgendwie Fuß zu fassen, hat man so ein bisschen das Gefühl. Dort in der DPI-Meisterschaft. In LMP2 war es Hate Hitman und Juan Pablo Montoya für Dragon Speed. Doch das war ziemlich kurios im Endeffekt, wie es zu diesem Sieg gekommen ist. Stephen Thomas und Jonathan Bomarito, die lange Zeit das Rennen angeführt haben. Und wo dann der Kolumbianer Juan Pablo Montoya das Steuer übernommen hat, ging es dann in Richtung Führung. Doch Juan Pablo Montoya drehte Jonathan Bomarito und PM1 Matthiesen Motorsports Auto um mit der 11. Und das sorgte dann dafür, dass Montoya einmal aufgrund Incident Responsibility einmal durch die Boxengasse musste mit Durchfahrtsstrafe. Aber ja, der Kolumbianer schlug nochmal zurück. Das Auto von Jonathan Bomarito gefühlt nach dem Dreher nicht mehr da, wie es sein sollte. Und von dem her auch der Sieg tatsächlich für halt Hitman und Dragon Speed mit Juan Pablo Montoya. Vor schon erwähnten Stephen Thomas und Jonathan Bomarito und dann Dennis Andersen und dann Stuart Fjordbach mit High Class Racing. Tatsächlich ein sehr starkes Ergebnis auf Platz 3. In der LMP3-Klasse war es Bennett und Brown für Core Motorsport, die das Ganze ziemlich deutlich gemacht haben. Vor dem Auto von GR Junior Racing mit Balgor und Grist und Andretti und Caves für Andretti Autosport auf der dritten Position in der LMP3, die ja wieder an den Start war, die LMP3-Klasse, aber da geht es ja immer ziemlich deutlich aus tatsächlich. Die GTD-Klasse war ziemlich spannend zu sehen, ist immer spannend zu sehen, muss man wirklich sagen. Da war es ein Spritkrimi zum Ende hin, unterschiedliche Strategien sorgten dafür, dass gerade dann BMW in Form von Turner Motorsport profitiert haben. Da ging man dreimal in die Box und dort hat man dann während der Unterbrechung, also wegen der Gelbphase nochmals, also man war schon drin für ihren normalen Service, dann hat man nochmal getankt, um einfach auf dem Fuel-Window zu sein, und das hat man auch genutzt. Obwohl dann kam auf einmal, obwohl es wie gesagt lange Zeit nach einem sicheren Sieg fast schon aussah, für Turner Motorsport, Paul Miller Racing und Vaser Sullivan, also das war im Endeffekt ein Zug, der dort gefahren ist und versucht hat eben diesen, ja, so viel wie möglich Sprit zu sparen, kam auf einmal das Auto von Jordan Pepper und Brandon Ibrie, Jordan Pepper, der dann im McLaren 720S dann nach vorne auf einmal gesprintet kam und sich den Sieg geholt hat. So sah es augenscheinlich auch erstmal aus für die Mannschaft. Wirklich stark nach vorne gefahren mit dem McLaren von Inception Racing, doch irgendwann kam dann die Nachricht. Penalty mit Disqualifikation, so ging es dann komplett nach hinten für die Mannschaft von Inception Racing. Man war einfach ein bisschen zu leicht und das sorgte dann eben dafür, dass das Auto disqualifiziert worden ist und somit der Sieg aberkannt worden ist, und somit war es dann kein Doppelpodium für BMW, sondern eine Doppelspitze für BMW. Der erste Sieg tatsächlich für Turner Motorsport mit den erfahrenen Fahrer Robbie Foley und Bill Oberlin gerade, der auch nächste Woche tatsächlich dann beim Legends Race dabei sein wird. Brian Sellers und Madison Snow und Monte Carlo und Tillitz, die ja auch immer stark sind, Lexus, deshalb heißt es ja auch der Lexus Grand Prix at Mid Ohio. Die waren auch über die Distanz gut unterwegs, muss man sagen, aber konnten dem Speed zumindest von den beiden BMWs vorne nicht ganz mitgehen.
was letztes Jahr durch eigene Reifenschäden und sowas verursacht worden ist, kam jetzt einfach mit der Pace nicht so ganz dazu und somit leider in dem Sinne aus Sicht von Lexus da nur Platz 3 drin gewesen. Man hat ja noch ein zweites Auto eingesetzt, das Ganze ja mit Eversley und Reed. Nicht mit Eversley und Reed, habe ich mich verlesen, Entschuldigung, das war das Auto mit Hawksworth, natürlich mit Jack Hawksworth und Richard Highstand, die dort mit dem zweiten Lexus dabei waren, aber da machten tatsächlich, ja, zwei Durchfahrtsstrafen das Rennen nicht sehr einfach für die zweite Mannschaft von Lexus, deshalb nur Platz 7 in der GTD-Meisterschaft. Ich wollte noch auf Eversley und Reed natürlich zu sprechen kommen, Rick Ware Racing, die haben eine andere Strategie gewählt, haben quasi ihren normalen Stiefel runtergefahren. Wäre interessant geworden bei einem richtigen Spritkrimi, doch ja, Eigenverschulden oder auch Fehler beim Boxenstopp sorgten dann dafür tatsächlich, dass man dort nicht stark unterwegs war und da leider nur in Anführungszeichen Platz 10 für Rick Ware Racing, aber ich glaube, da versucht man einfach die Rennen mitzunehmen, die man und natürlich auch Erfahrung zu sammeln. Hardwick und Halen tun sich schwer im Ride-Auto von Mid-Ohio und ja, waren nicht so gut unterwegs. Platz 9 nur für die Porsche-Mannschaft dort auch unterwegs. Der einzige Porsche dort auch unterwegs gewesen, das Ganze in diesem Wochenende von Mid-Ohio. Schauen wir auf die Meisterschaft. 1707 Punkte für Philippe Albuquerque und Ricky Taylor. Das Ganze Vorsprung, nämlich rund 32 Punkte vor Eva Jarvis und Tom Blomqvist. Alex Lynn und Earl Bamber reihen sich Platz dann dahinter auf mit Platz 3. Richard Westbrook und Tristan Vautier auf Platz 4 und Pipo Derani und Tristan Yunus an auf Platz 5. Renger van der Sande und Sebastian Bourdais immer noch weit dahinter, rund 208 Punkte hinter dem führenden Philippe Albuquerque. Aber man darf ja nicht vergessen, für einen Sieg über die 2 Stunden und 40 Distanz gibt es 350 Punkte im Qualifying für die Pole. Da auch nochmal ein bisschen mehr, da hat man ja die 35 Punkte gekriegt von Renger van der Sande und Sebastian Bourdais. Also da ist immer noch alles drin. In der LMP2 sieht es wie folgt aus. Hendrick Hitman und Juan Pablo Montoya machen tatsächlich die Führung ja klar. Daytona war ja kein Punkterennen, Long Beach auch kein Punkterennen. Oder die waren ja gar nicht erst dabei, die LMP2 in Long Beach. Von daher jetzt auch die Führung. Das Ganze 9 Punkte vor Dwight Merriman und Ryan Diesel und Jonathan Bonrito und Stephen Thomas. Das Ganze nämlich mit 22 Punkten dahinter. In der LMP3 sieht es wie folgt aus. Eric Balgoff und Garrett Grist tatsächlich vorne. Das Ganze nämlich 27 Punkte vor Colin Brown, John Bennett und Joao Barbosa und Lance Weasley auf der dritten Position zu sehen. Die GTD Pro war ja nicht unterwegs, da bleibt quasi alles so, wie es ist. Mit der Porsche-Führung und Steven McAller und Jan Halen bleiben weiterhin vorne tatsächlich, oder Steve McAller bleibt weiterhin vorne im Mercedes, Jan Halen und Ryan Hendrick auf der zweiten Position und Bill Oberlin und Robbie Fawley machen Boden gut. Da war ja Daytona der Knackpunkt, warum es da nicht ganz so nach vorne ging für die, aber zumindest geht es dann weiter nach vorne. Dann kommt schon wieder ein großer Abstand, Jeff Westphal und Robert McGuinness mit das sind mehr als 225 Punkte Abstand in Richtung Steven McAller, der das Ganze ja alleine führt. Mike Skeen musste ja kürzer treten, ja, in Long Beach und auch beim, nicht in Long Beach, sondern nach WeatherTech Raceway. Und von daher Steven McAller ja alleiniger Punkteführender vor Jan Halen. Und von dem her, ja, einen riesen Abstand natürlich dann auch. Frante Molvecavo auf Platz 5 zu sehen mit 1006 Punkte. Aber, wie gesagt, es ist noch alles möglich in der GTD-Meisterschaft. Von daher, glaube ich, sollten wir da nicht groß besorgt sein. Team Kirchhoff Motorsports führt auch weiterhin auch in der Teammeisterschaft in der GTD. Weiter geht's dann für die IMSA Voltec Sports Car Championship. Das Ganze, ja, mit einer etwas, ich sag's mal, kleineren Pause, nämlich In 14 Tagen geht es dann wieder weiter. Das Ganze nämlich am 3. und 4. Juni. Chevrolet Detroit Grand Prix bei Lea. Das Ganze nämlich beim Raceway at Belle Isle. Da gibt es wieder 140 Minuten Racing. Also etwas verkürzt. Weniger Punkte, aber für die Sprint Cup Wertung von WeatherTech dann wieder interessant zu sehen.
Schauen wir noch kurz zur European Le Mans Series. Die war ja nämlich in Imola zu sehen. Da war es ein chaotisches Rennen und es machen die Führenden da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich Lorenzo Colombo, Louis Delitrasse und Ferdinand Habsburg. Colombo ersetzt ja weiterhin immer noch den verhinderten Juan Manuel Correa, der mit seiner Verletzung weiterhin nicht an den Start gehen kann. Und die Frage, ob er überhaupt an den Start geht, nämlich Lorenzo Colombo, Louis Delitrasse und Ferdinand Habsburg mit eben diesen Punkten schon zweimal erfolgreich gewesen mit den Siegen. Und deshalb ja, wird sich wahrscheinlich die Sache bei Prema da noch entscheiden, ob Lorenzo Colombo auch wirklich fester Bestandteil des Teams wird. Ich sag mal so, gute Chancen tatsächlich für ihn. Für Lanzen und Gamble und Tepe sorgten für Platz 2, Lapierre, Krütten und Jay. Dann auf Platz 3 für Cole Racing, Kanal, Jamin und Van Eutert auf Platz 4. Aus deutscher Sicht Sophia Flörsch und Benvis Kall. Dann auf Platz 8, wie gesagt, Niklas Krütten, bester Deutscher, mit Platz 3 zu sehen. Und Sophia Flörsch nach dem Erfolg von Le Castellet in Anführungszeichen Platz 8 nur für sie und Ben Fiscal. Muss man schauen und hoffentlich geht man da nochmal mehr nach vorne. Da dieses Ergebnis von Le Castellet kein Ausreißer war, in Anführungszeichen. LMP3 geht an United Autosport von Berlo und Bentley. Das Ganze mit einer Runde Vorsprung vor dem Cool Racing Auto von Molooney, Forbert und Duquin und Smith, Benham, Jacobson mit den beiden Cool Racing Autos. Oman Racing mit TS Sport, Doppelsieg tatsächlich für Alhati, Sørensen und Dehan und Hassor, Chase und Adam dann auf Platz 2 zu sehen, Dan Cameron, Mike Griffin und David Perrell auf der 3. Position mit dem Spirit of Race Ferrari zu sehen und das vor heimlichen Kulisse in Italien. Da unterwegs das Spirit of Race Team mit dem Ferrari 488 GTE Evo unterwegs gewesen. Wir schauen auf die Meisterschaft und das Ganze in der LMP2 natürlich, die Fahrermeisterschaft nach Imola, dafür natürlich die Prämiermannschaft mit Habsburg, Colombo und Delitrasse. 50 Punkte für sie stehen auf dem Konto. Das Ganze nämlich jetzt rund 23 Punkte vor, ich glaube, von Eutert und Julien Kanal und Nicolas Jarmini. Nicolas Lapierre, Niklas Krütten und JJ Fay auf Platz 3 zu sehen für sie in der LMP2-Wertung. In der Pro-AM-Wertung sieht es nämlich so aus, dass Charlie Eastwood, Jack Aitken und Sala Julic vorne sind, von Matthias Bage, Philipp Cardaemo und Time van der Helm, Alessio Rovera, François Perraudeau und Niklas Nielsen hatten nicht so viel Glück. Für sie kamen nur 10 Punkte nach den 18 von Le Castellet für sie dazu. In der LMP3-Wertung war es tatsächlich für die Mannschaft von Matthew Jacobson, Mary Smith und Michael Benham weiterhin erfolgreich. 11 Punkte jetzt vor Andrew Bentley, Kay van Berlo und Alex Capada, Michael Jensen und Nick Adock mit 27 Punkten. 4 Punkte hinter Platz 2 und damit insgesamt dann weiterhin 15 Punkte hinter Jacobson, Smith und Benham. In der LMGTE Meisterschaft sieht es für Varon, Eret und Gidley, oder für Nicolas Varon und Pierre Eret ganz gut aus, sind jetzt punktgleich mit Ahmad Alhati, Marco Sørensen, Samuel Dehan, denn tatsächlich ist man aufgrund von Imola jetzt, aufgrund des Siegs eben der TF Sport Mannschaft dort jetzt auf Punktgleichheit gerückt. Doch der Sieg von Varon und Eret eben schon vorher passiert mit Memo Gidley. Memo Gidley aber ein Sieg weniger oder ein Rennen weniger, er wäre gar nicht am Start. Somit, ja, keine Punkte für Varon Aert und das war eben keine Punkte auch für Hartley und Sørensen und Dehane Porica, somit, wie gesagt, punktgleich. Auch punktgleich sind Henrik Chavez, John Haushaw und Jonathan Adam, die sind auch mit 26 Punkte gleich, also in der GTE-Meisterschaft, in der European Le Mans Series ist auch noch richtig spannend, knapp dahinter, 5 Punkte, nur der Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender, Richard Leeds und Zach Robichon. Also von daher geht's da richtig ab in der European Le Mans Series, die wir dann bewundern dürfen, oder die wir bewundert haben mit einem Rennen aus Imola. Weiter geht's dann für die European Le Mans Series dann am 3. Juli in 44 Tagen dann von Monza. Also wir bleiben in Italien dann für die European Le Mans Series dann auch hoffentlich wieder ausführlicher. Ich hoffe, es hat euch trotzdem diese Sprint-Ausgabe in Anführungszeichen gefallen, diese nicht so detaillierte Ausgabe zu den jetzigen einzelnen Langstreckenserien, die wir da für euch jetzt gecovert haben, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr folgt uns gerne auf Social Media, wenn ihr wollt, für weitere News und alles, was hier rund noch in den GT und Langstreckenmeisterschaften so passiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst gerne einen Follow da bei deinem Podcatcher der Wahl, also abonniert diesen Podcast einfach auf allen möglichen Plattformen und bis dahin hören wir uns dann am Donnerstag wieder dann mit der Vorschau ADAC GT Masters, DTM und Porsche Carrera Cup. Dann hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. Ciao, tschüss und schönen Tag euch noch. Möge der Ritt mit euch sein.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein kleiner Hinweis, bevor die Folge startet. Wir sammeln weiterhin Spenden mit der Organisation together.gg. Dort werden Spenden gesammelt für die ganzen Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Das Ganze könnt ihr tun unter together.gg oder unter betterplace.org. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge des GT-Talks hier auf meinsportpodcast.de. GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast, wöchentlich mit neuesten News, Analysen und Interviewgästen aus der GT- und Langstreckenwelt hier auf meinsportpodcast.de. Präsentiert von Virtual Racing School, dein Partner für Simracing auf allen Plattformen. Mehr unter virtualracingschool.com. Virtual Racing School, das System für Champions.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.